NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Februar 1957. Das deutsch-japanische Kulturabkommen wird unterzeichnet.
Mitten in Düsseldorf, Stadtteil Niederkassel, der Priester Takao Aoyama singt ein rituelles Lied im Tempel des Hauses der japanischen Kultur. Er kniet auf Bambusmatten vor dem Altarraum. Über ihm hängt ein goldumrahmtes Bild mit den beiden Schriftzeichen E und Ko. Sie stehen für den Begriff sanfter Glanz. Der traditionelle Bau mit seinem geschwungenen Dach gilt als der erste und einzige von Japanern gebaute buddhistische Tempel in Europa. Die ganze Anlage symbolisiert das reine Land, eine Art Paradies, wie es in den Sutren beschrieben wird, erklärt der Priester Takao Aoyama.
Das ist also wie Bibel, buddhistische Sutren. In unseren Sutren steht Beschreibung vom reinen Land. Und dieser Garten, wie wir sagen, reinen Landgarten, da gibt es natürlich Teich und Brücke, und so weiter. Also Beschreibung steht im Sutra.
Durch ein hölzernes Tor betritt der Besucher die Tempelanlage in Düsseldorf. Ein Schritt über einen Balken und der Anblick des Gartens lässt die Stadt vergessen. Ein Bach windet sich an Felsen vorbei, überwindet mehrere Stufen und mündet in einen Teich. Aber ohne das geringste Plätschern. Still. Er ist aus Stein und der Garten künstlich angelegt, ein traditioneller japanischer Steingarten.
Hey, was ist da draußen los?
Auch das ist Japan, laut und gewalttätig. Ein akustischer Eindruck aus dem Anime Gun Slinger Girl, eine Zeichentrickserie nach dem gleichnamigen Manga. So werden in Japan Comics bezeichnet. Gun Slinger Girl ist ein Manga, der sich vor allem an Männer zwischen 18 und 30 Jahren richtet. Andere Mangas wenden sich eher an junge Frauen oder Kinder, oder sie sind durch das Personal charakterisiert, riesige Roboter oder Superhelden. Mangas haben in Japan eine wesentlich größere Bedeutung als in Deutschland, denn Japaner lieben die Bildsprache. Jacqueline Berndt ist Professorin für Manga an der Universität Seika.
Die Bilder werden nicht so sehr als Bilder gesehen, sondern als Sprachzeichen, ne? Die man einmal erlernt und dann beherrscht. Also das ist jetzt Wut und das ist Freude und hier wird gerannt, ne? Oder hier ist Peinlichkeit, ne?
In Deutschland ist die Ästhetik der japanischen Comics weit verbreitet. Heidi, Heidi. Selbst Zeichentrickserien aus den bundesdeutschen 70er Jahren wie Heidi oder Vicky und die starken Männer stammen aus japanischen Trickfilmstudios. Wir haben uns schon so an sie gewöhnt, dass ihre Herkunft gar nicht mehr auffällt. Die japanisch-deutschen Beziehungen beruhen auf einer langen Tradition. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts vereinbarten die Preußen mit den Japanern einen ersten Handels- und Freundschaftsvertrag. Darin findet sich eine Klausel, die Japan zur Pflege der deutschen Sprache verpflichtete. In Tokio und Osaka wurden erste deutsche Akademien gegründet.
Seit dem Ende der Edo-Zeit in Japan, das ist also Mitte des 19. Jahrhunderts, hat sich Japan dem Westen gegenüber geöffnet und versucht, diesen zivilisatorischen Rückstand, den man glaubte, im Vergleich zum Westen zu haben, aufzuholen.
Heinz-Dieter Rehse ist Referent am Japanischen Kulturinstitut in Köln.
Und dann hat man sich an westlichen Ländern orientiert und da war Deutschland immer ein bevorzugtes Land. Also man hat zum Beispiel die Verfassung nach dem Vorbild der preußischen Verfassung übernommen. Die ganze moderne medizinische Entwicklung in Japan ist nach deutschem Vorbild geschehen. Bis heute haben ältere Mediziner noch sehr gute Deutschkenntnisse, weil sie die Medizin auch über deutsche Lehrbücher sich angeeignet haben. Und es gab auch schon dann natürlich musikalische Beziehungen. Man hat versucht, die europäische Musik nach Japan einzuführen. Und da waren eben auch deutsche Lehrer, die dann für einige Jahre nach Japan eingeladen wurden und an den damals neu gegründeten Musikschulen, Musikhochschulen unterrichteten.
Die japanische Nationalhymne ist ein Beispiel für den deutschen Einfluss auf die Kultur des fernöstlichen Landes. Der aus Schlesien stammende Militärkapellmeister Franz Eckert hatte 1880 vom japanischen Marineministerium den Auftrag erhalten, eine solche Hymne zu komponieren. Eckert schrieb sie aber nicht neu, vielmehr wählte er eine japanische Melodie und arrangierte sie für europäische Instrumente. Franz Eckert etablierte in Japan zunächst die deutsche Militärmusik, später gründete er für das kaiserliche Haus- und Hofministerium ein Orchester. Dort lernte er auch die höfische Zeremonialmusik kennen, die außerhalb des Palastes kaum jemandem bekannt war.
Erst durch die Öffnung und die Pluralisierung auch des kulturellen Lebens in Japan haben dann Japaner überhaupt erst diese über 1000 Jahre alte höfische Musikkultur kennengelernt. Die war ihnen bis dahin auch fremd. Aber man hat dann mit der Ablehnung dieses Feudalismus und der ganzen Probleme, die damit zusammenhingen, auch der vermeintlichen Rückständigkeit, die diese Zeit mit sich gebracht hatte, in wirtschaftlicher, politischer Hinsicht, hat man auch diese Musik erstmal zurückgestellt und gesagt, also damit können wir jetzt nichts anfangen, wir müssen so werden wie die europäischen, westlichen Länder, um ihnen auch auf Augenhöhe begegnen zu können. Und man hat versucht, alles das, was diese Länder offensichtlich stark macht, zu übernehmen, zu imitieren, für sich zu adaptieren. Und da gehörte dann auch die Musik dazu.
Die japanisch-deutschen Kulturbeziehungen sind im Laufe ihrer Geschichte immer wieder durch politische Entwicklungen getrübt worden. Im Ersten Weltkrieg zum Beispiel kämpften deutsche Truppen in der chinesischen Provinz Tsingtau gegen die Japaner. Diese Provinz war damals eine deutsche Kolonie. Fast 1000 deutsche Soldaten gerieten in japanische Gefangenschaft. Allerdings soll das Lager durch eine ungewöhnlich respektvolle Stimmung geprägt gewesen sein. Insgesamt 5 Orchester wurden in dem Lager gegründet, darunter ein großes Sinfonieorchester, das am 1. Juni 1918 für ein denkwürdiges Ereignis sorgte. Erstmals erklangen auf japanischem Boden Ludwig van Beethovens Sinfonie Nummer 9. Heute steht sie zum Jahreswechsel in Japan auf den Spielplänen vieler Orchester. Es ist zum Brauch geworden, dass die Japaner im letzten Satz mit dem Chorfinale Schillers Ode an die Freude laut mitsingen. Die Allgegenwart der europäischen Kunstmusik in Japan hat in Deutschland kein Gegenstück. Allerdings verbinden wir mit dem Land eine Reihe von Begriffen, die wir für typisch halten. Origami, Ikebana, Samurai, Kamikaze und viele andere. Sie stehen meist für Eigenschaften wie Geduld, Hingabe, Höflichkeit oder Disziplin. Gerade die Disziplin in den völlig überfüllten U-Bahnen in Tokio sei charakteristisch, sagt Heinz-Dieter Reese.
Die Menschen leben sehr eng zusammen und dann ist es so, sozusagen eine Tugend, sich selbst zurückzunehmen. In diesem Stress nicht noch zusätzlichen Stress machen, indem man sich als Individuum so in den Vordergrund drängt. Und das ist wahrscheinlich so ein sozialer Druck auch immer gewesen, dass der Einzelne sich zurücknehmen muss. Und da gehört natürlich dazu auch, dass man seine emotionalen Befindlichkeiten nicht so unmittelbar zum Ausdruck bringen will, um den anderen nicht zusätzlich zu stören.
Japan und Deutschland lagen nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern. Beide Länder entwickelten sich mit dem Wiederaufbau zu bedeutenden Wirtschaftsmächten, die 1952 auch wieder diplomatische Beziehungen aufnahmen. Am 14. Februar 1957 dann unterzeichneten der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes Walter Hallstein und der Minister für Auswärtige Angelegenheiten von Japan Nobusuke Kishi ein gemeinsames Kulturabkommen in Tokio. Darin heißt es:
Die Vertragsparteien werden bestrebt sein, das Studium der Kultur des anderen Landes im eigenen Lande zu fördern und zu erleichtern, insbesondere durch die Verbreitung von Büchern, Zeitschriften und sonstigen Veröffentlichungen, Vorträge, Konzerte und Schauspiele, Kunstausstellungen und Ausstellungen kultureller Art, Rundfunk, Schallplatten und ähnliche Mittel, wissenschaftliche und pädagogische Filme oder Filme kulturellen Charakters.
Schon 1956 war in Kyoto ein erstes deutsch-japanisches Kulturinstitut eröffnet worden. In Deutschland folgte dann 1969 das Kulturinstitut in Köln, das das Verständnis für japanische Kunst und Kultur fördern soll. Es bietet unter anderem Sprachkurse, Ausstellungen mit traditioneller und zeitgenössischer Kunst und Filmabende mit Meisterwerken des japanischen Kinos. Hauptsächlich aus Kostengründen sieht Kulturreferent Heinz-Dieter Rehse das Angebot des Kulturinstituts vor einem grundlegenden Wandel.
Das ist eine der Hauptaufgaben, die sich die Japan Foundation und das Japanische Kulturinstitut in den letzten Jahren gesetzt hat, dass man eben die Sprachausbildung forciert und viel mehr Menschen ansprechen möchte, Japanisch zu lernen, mit Hilfe auch dieser Popkultur, dass man glaubt, viele interessieren sich für Manga und Anime. Aber ob aus dieser Gruppe da viele hervorgehen, die dann auch das harte Brot auf sich nehmen, Japanisch zu lernen, das kann ich noch nicht feststellen.
Während die traditionellen japanischen Künste wie die höfische Musik oder das No-Theater der Samurai nur ein kleines Publikum ansprechen, finden die Animes und Mangas in Deutschland immer mehr Anhänger. Einige Jugendliche haben selbst angefangen zu zeichnen, wie Alexandra Völker, die mittlerweile schon mehrere eigene Mangas veröffentlicht hat.
Mit den Geschichten konnte ich schon immer was anfangen, weil die so realistisch waren oder so abgefahren mit ganz viel Fantasy, dass mich das einfach von vornherein angesprochen hat. Und natürlich der Malstil, also total außergewöhnlich, eben mit den großen Augen.
Besonders in Düsseldorf ist in manchen Stadtteilen die fernöstliche Kultur allgegenwärtig. Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Mütter mit Kindern, Geschäftsleute. Nach London und Paris ist die Rheinmetropole mit mehr als 8000 Menschen die größte japanische Gemeinde in Europa. Auch wenn im Mai der Japantag mit seinem großen Feuerwerk lockt, kommen jedes Jahr Hunderttausende Besucher. Für Michiko und Karl-Heinz Maid gehört der deutsch-japanische Kulturaustausch schon seit vielen Jahrzehnten zum Alltag. Sie sind nämlich verheiratet. Aber selbst in dieser langen Zeit konnte sich Michiko Maid an eines nicht gewöhnen.
Man muss hier immer laut und deutlich sagen. Das fällt mir sehr schwer. Ich möchte immer andeuten und verlangen von dem anderen, dass er mich versteht. So.
Japaner sagen lieber ja, auch wenn sie nein meinen.
Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Mau an die Unterzeichnung des deutsch-japanischen Kulturabkommens am 14. Februar 1957. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.